Herzlich willkommen zum vierten Video im zweiten Modul. In diesem Video geht es um unsere psychologische Software, also die Art und Weise, wie wir letztendlich denken und unser Gehirn benutzen. Lassen Sie uns also gleich starten. Was lernen Sie in diesem Video? Warum denken, reagieren und handeln wir so, wie wir es tun? Wo kommt das her? Wie stark werden wir von unserer inneren Software gelenkt und können wir diese auch verändern, diese Software? Was kann verhindern, dass ich eine gute Führungskraft werde und wie kann ich das umgehen? Hardware, Software und Bedienung. Einmal haben wir das Gehirn, also die Hardware. Das hatten wir schon im letzten Video ausführlich behandelt. Also kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist unsere Software letztendlich? Was ist damit gemeint überhaupt? Was ist unsere Software? Es ist die Art, wie wir wahrnehmen, fühlen, denken und handeln. Und das haben wir erlernt, vor allem durch unsere Erziehung und unsere Sozialisation. Unsere Familie ist unsere größte Sozialisationsinstanz überhaupt. Das heißt, hier werden wir intensiv geprägt. Instanzen wie Kitas, also Kindergartenstätten oder Schulen, haben der Macht der Familie nur sehr wenig an Prägung entgegenzusetzen. Es sei denn, der Mensch sucht aktiv nach Vorbildern außerhalb seiner Familie. Dann haben es externe Quellen etwas leichter. Aber was noch? Was ist noch Teil unserer Software? Es sind unsere Bedürfnisse, die unser Verhalten steuern. Es sind unsere Ziele. Es sind unsere täglichen Erfahrungen. Und letztendlich ist es der sogenannte X-Faktor. Mit dem Faktor X meine ich, dass Menschen, die unter sehr gleichen Umständen aufgewachsen sind, wie zum Beispiel Zwillinge, trotzdem sehr unterschiedlich in der Sicht auf die Dinge, eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge haben können. Eine Geschichte dazu. Der Vater ist Alkoholiker. Er hat 2 Söhne. Der erste Sohn, beruflich sehr erfolgreich, verheiratet, Kinder, hat Kinder, ist anerkannt und engagiert im Gemeinwesen. Die Frage, die ihm der Reporter gestellt hat, warum sind Sie so erfolgreich geworden? Die Antwort darauf ist, mein Vater war Alkoholiker. Was hätte da anderes aus mir werden sollen? Ich wusste ja ganz genau, was ich nicht wollte. Und der andere Bruder ist ebenfalls Alkoholiker geworden, arbeitslos und so weiter und so weiter. Und was antwortet dieser dem Reporter? Was hätte aus mir werden sollen bei diesem Vater? Sie sehen, die gleichen Einflüsse, komplett unterschiedliche Reaktionen auf diese Einflüsse. Das nenne ich den X-Faktor. Aufgrund dieser Software, die wir in uns tragen, handeln wir bewusst oder unbewusst. Aber wir handeln. Und dieses Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein kann man wunderbar an dem sogenannten und an dem berühmten Eisbergmodell erklären. Wie beim Eisberg liegt der größte Teil unserer Software im Verborgenen. Die Fragen, die sich daraus ergeben, sind, ist es wichtig, dass wir überhaupt an unser Unterbewusstsein herankommen, dass wir darüber Bescheid wissen? Und wenn ja, wenn das für uns, wenn wir wissen wollen, was da passiert, können wir am Unterbewusstsein etwas ändern? Also die erste Frage ist erstmal, dass wir wissen, was da überhaupt stattfindet. Und die zweite Frage ist, ob das, was da stattfindet, ob wir das eben verändern können. Wie entsteht diese Software? Es startet noch vor unserer Geburt, wie wir inzwischen wissen. All das, was wir als Ungeborene noch mitbekommen, vor allem eben diese Emotionen, sind wir eigentlich gewollt, sind wir nicht gewollt, wie wird mit uns umgegangen, wie verhält sich auch die Mutter uns gegenüber, auch von der Ernährung her, vom Rauchen oder Nichtrauchen und so weiter und so weiter. So, danach werden wir geboren und wir sammeln Erfahrungen. Wir sammeln Erfahrungen mit unseren Eltern, wie die mit uns umgehen, emotional auch miteinander mit uns umgehen, wie sie uns erziehen, also sogenannte intentionale Einwirkung. Also sie wollen eine gewisse Wirkung erzielen mit dem, wie sie auf uns einwirken, wie unsere Umgebung auf uns einwirkt. Also das nennt man dann Sozialisation und nicht intentionale Einwirkung, sondern es passiert einfach. Das ist nicht ein Bestreben, konkret auf uns einzuwirken, sondern das wir befinden uns in einem gewissen Rahmen und letztendlich, wie wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen, ob und wie wir sie auch stillen können. Da kommt einiges an Eindrücken zusammen. Wichtig ist zu wissen, dass wir als Babys und Kinder bis zum circa 7. Lebensjahr uns gegen solche Prägungen, die auf uns einprasseln, eben kaum wehren können. Wir haben noch keine interne, also in uns keine Instanz entwickelt, die ab und zu mal sagt, Moment mal, stimmt das denn überhaupt, was mir da erzählt wird oder was mir da glaubhaft gemacht werden soll? Wenn Sie als Kind zum Beispiel zu hören bekommen, dass Sie nichts wert sind, dann müssen Sie das erst einmal glauben, denn Sie haben keine Instanz, die Sie davor schützt. Wenn Sie als Kind zu hören bekommen, dass Sie ein wertvolles Mitglied der Familie sind, dann müssen Sie auch das glauben. Vielleicht fragen Sie sich denn jetzt, wer ist denn so irre und sagt seinem Kind, dass es nichts wert ist? Tja, solche Dinge in dieser oder in ähnlicher Form passieren in Deutschland leider tagtäglich. Aber nicht nur in Deutschland, sondern eben auch auf der ganzen Welt. Kinder erhalten emotionale Tiefschläge, die sich direkt tief im Unterbewusstsein einbrennen und das Leben dieser Kinder noch Jahrzehnte später beeinflussen können, nicht müssen. Und das ist die gute Nachricht. Erstens, wir Menschen sind zäh. Zweitens, wir lassen uns nicht so schnell unterkriegen. Und drittens, auch wir wirken auf unsere Umwelt ein. Entweder direkt, einfach weil wir da sind, oder eben konkret durch unser Verhalten. Das Ganze hat der Psychologe Bandura in seiner Theorie des sozialen Lernens mit dem Titel Reziproker Determinismus zu Papier gebracht. Die Theorie des sozialen Lernens. Das klingt jetzt natürlich mal wieder super kompliziert, aber letztendlich kann man das so darstellen. Wir beeinflussen unsere Umwelt allein durch unser Dasein und unsere Umwelt beeinflusst uns. Unser Verhalten beeinflusst unsere Umwelt, aber auch der Weg in die andere Richtung beeinflusst uns wiederum. Man könnte also von einem Echo der Umwelt auf unser Verhalten sprechen, durch das sich unser Halten wiederum ändern könnte. Und damit natürlich auch wir uns immer wieder ändern und auch anpassen können. Denn das ist eben das Wichtige daran und auch das Spannende, dass wir im Grunde in einem ständigen Abgleich- und Anpassungsmodus uns befinden, damit wir eben auch auf schnell sich ändernde Umweltveränderungen schnell reagieren können. Und je stärker eine Emotion uns in diesem Prozess ergreift, desto intensiver lernen wir. Je stärker die Emotion, das Gefühl bei der die eine Erfahrung ist, desto intensiver wird diese eben verankert. Und das ist das Lernen. Und zwar lernen wir durch zwei Kräfte. Einmal durch Schmerz und einmal durch Freude. Und besonders durch Schmerz lernen wir sehr schnell und sehr, sehr intensiv. Dass wir maßgeblich über Gefühle lernen, ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Denn alles, was wir uns aneignen wollen, wo wir überhaupt keine Begeisterung für haben, keine Freude, aber auch keine Vermeidung von Schmerz, wird uns sehr, sehr schwer fallen. Interessant für uns ist also zu wissen, welches Gefühl uns wann heimsucht und welche Gedanken es in uns auslöst. Erinnern Sie sich dazu noch ans zweite Video aus diesem Modul? Ich habe Ihnen das Bild hier nochmal mitgebracht. Unsere entstandene Software ist uns meist aber völlig unbewusst. Aber wir können sie uns bewusst machen. Wenn wir unsere Software kennen, können wir überlegen, ob sie so für uns förderlich ist, wie sie ist. Oder ob wir vielleicht das eine oder andere umschreiben wollen. Ein sehr spannender, aber, und das will ich Ihnen nicht schönreden, sondern Ihnen ehrlich sagen, auch ein anstrengender Prozess, vor dem ich immer wieder demütig meinen Hut ziehe. Die Ergebnisse, die man hier aber erzielen kann, sind unglaublich groß. Jeder kann sich im Grunde neu erfinden. Das Ganze lässt sich auch dann letztendlich auf ein Zitat verdichten, und zwar das folgende. Du bist heute, wo deine Gedanken dich hingebracht haben. Du wirst morgen sein, wo deine Gedanken dich hinbringen werden. Das Ganze kommt von James Allen, hat gelebt von 1864 bis 1912 und es war einer der ersten Autoren von Büchern zur Persönlichkeitsentwicklung und Motivation. Es gibt aber viele Gelehrte, viele Weise, also heute nennt man sie Coaches oder Trainer, die sinngemäß das Gleiche mit unterschiedlichen Worten sagen. Ein Mann hat ein sehr berühmtes Buch darüber geschrieben, in dem er durch Interviews mit sehr erfolgreichen Menschen das Erfolgsrezept des Lebens herausdestillieren wollte und dann auch getan hat. So sieht dieser Herr aus. Vielleicht kennen ihn einige von Ihnen. Spätestens, wenn ich Ihnen den Namen nenne, wissen Sie vielleicht, von wem ich rede. Napoleon Hill. Und er hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben. Dieses Buch können Sie bei jedem Buchhändler kaufen. Es ist allerdings kein Buch, das man sich einmal durchliest und es dann einfach anwendet. Die meisten Leser dieses Buches, die ich kenne, lesen es immer und immer wieder. Und bei jedem Lesen entdecken sie neue Aspekte. Hier ist der Titel. Denke nach und werde reich. Das gibt es als Abstracts, also als Kurzversion. Es gibt es aber auch eben als Langversion. Schauen Sie sich da an, womit Sie sich da auseinandersetzen möchten. Es ist ein sehr spannendes und sehr erhellendes Buch. Eines meiner Lieblingszitate stammt in diesem Kontext von meinem Coach Hans-Peter Zimmermann aus der Schweiz, der Folgendes gesagt hat. Deine heutige Lebensqualität ist das Resultat deiner Gedanken in der Vergangenheit. Hans-Peter Zimmermann aus der Schweiz lebt immer noch, ist 1967 geboren, also noch nicht so alt. Er lehrt vor allen Dingen eben Hypnosetechniken und gilt als erfolgreicher Erfolgscoach. Das wäre ja auch ganz schön, wenn ein Erfolgscoach auch selber erfolgreich wäre. Und das ist er. Dieses Zitat, dass unsere heutige Lebensqualität das Resultat unserer Gedanken aus der Vergangenheit sind, kann ich zu 100% unterschreiben. Vor allem konnte ich mir diese Entwicklung an mir selbst beobachten, da ich sie seit 10 Jahren protokolliere. Also protokolliere jetzt nicht täglich, aber ich gucke mir dann eben Aufzeichnungen an, die ich so vor 10 Jahren angefertigt habe und bin erstaunt, wie sich meine eigene Welt eben vergrößert und eben auch verschönert hat. Ich mache das mit Journalen wie Tagebüchern, aber eben schreibe ich dort nicht täglich unbedingt was auf, sondern immer, wenn mir etwas aufschreibenswert eben erscheint. Heute geht es mir deutlich besser als damals, vor allen Dingen auch, weil ich viele Dinge anders sehe. Also die Dinge sind zum Teil noch identisch, aber ich habe einen anderen Bezug zu ihnen. Und dadurch sind die Dinge zu etwas Positivem geworden in meinem Leben, wenn sie es vorher noch nicht waren. Und wenn wir gerade so im Zitate-Modus sind, so habe ich noch eins von einem Deutschen, der auch noch lebt. Und zwar folgendes. Erst müssen wir uns ändern, damit sich die Dinge ändern können. Dieser Satz stammt von Bodo Schäfer, der auch in den 60ern geboren wurde und als deutscher Money Coach hier viele Menschen dazu bringt, eben intensiv über Geld und ihr Verhalten zu Geld nachzudenken. Sie können über Bodo Schäfer denken, was Sie möchten. Dieses Zitat von ihm deckt sich mit den psychologischen Erkenntnissen, die ich im Rahmen meines Psychologiestudiums immer wieder gewinnen konnte. Und wenn Sie einen solchen Weg der Veränderung einschlagen möchten, indem Sie sich selbst verändern möchten, und das wollen Sie ja, denn sonst würden Sie diesen Videokurs hier in Ihrer kostbaren Zeit nicht absolvieren, dann tun Sie sich letztendlich selbst den größten Gefallen und protokollieren Sie einfach ab heute diese Gedanken, die Sie gerade umtreiben, damit Sie genau auch dieses Erfolgserlebnis haben, von dem ich vorhin gesprochen habe. Denn nichts motiviert so sehr, wie die eigene Entwicklung zu erkennen, festzustellen, dass all die Bemühungen, all diese Investitionen an Zeit und Geld, die man in sich selbst gesteckt hat, auch tatsächlich zu einem großartigen Ergebnis führen. Und wenn wir diese Fortschritte an uns feststellen, stärkt letztendlich das unser Selbstvertrauen. Denn wir erleben, dass wir selbst etwas an uns verändern können. Also ist das eine Selbstwirksamkeit und immer wenn wir selbst etwas verändern können und auch noch zum Positiven verändern können, dann stärkt das eben unser Selbstvertrauen. Aber darauf werden wir, auf dieses Thema Selbstvertrauen, werden wir in Modul 6 noch einmal ganz intensiv eingehen. So, und wie verändern wir uns jetzt am besten selbst? Die Basis dafür schaffen wir, indem wir erkennen, wie wir denken und unsere Welt selbst mit unseren Gedanken erschaffen. Denn wir Menschen konstruieren unsere eigene Realität. Wir nehmen Ereignisse oder auch soziale Ereignisse wahr und wollen verstehen, warum das passiert ist. Also wir wollen das verstehen, um unsere Umwelt besser einschätzen zu können. Das ist ganz normal, das macht jeder. Wir wollen das verstehen, wie funktioniert das? Und um dass, wenn wir das verstanden haben, können wir unsere Umwelt besser einschätzen. Und wenn wir die Umwelt besser einschätzen können, können wir in Zukunft besser agieren. Früher war das so, wenn wir wissen, wie Mammuts weglaufen, können wir darauf unsere Strategie optimieren. Wenn wir wissen, wie der Säbelzahntiger gedenkt, Menschen anzugreifen, dann können wir entsprechende Schutzstrategien uns zurechtlegen. Und so ist es heute eben auch mit ganz normalen Alltagssituationen, ob beruflich oder eben auch im Privatleben. Wir hoffen damit, mit dieser verbesserten Aktion oder Reaktion, Gefahren abzuwenden und unsere eigene Position zu verbessern. Kurz gesagt, Schmerz vermeiden, Freude empfinden, hatten wir gerade eben schon, diese beiden Emotionen. Und diese beiden Motive kommen, zu diesen beiden Motiven kommen wir im Video mit Motivation, Motive natürlich noch näher drauf zu sprechen. So, und wie machen wir das jetzt? Wie konstruieren wir diese Realität? Wir interpretieren die Ereignisse auf Basis unserer Sicht auf der Welt. Dazu dieser Sicht auf der Welt komme ich gleich nochmal mit einem Bild, damit Ihnen das nochmal irgendwie noch ein bisschen klarer und ein bisschen plastischer wird. Und letztendlich, wie interpretieren wir? Aufgrund unserer Einstellung. Und dazu habe ich Ihnen zum Thema Einstellung ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar ein ganz banales. Eine Einstellung, bevor wir zu diesem Beispiel kommen, eine kurze Definition. Also eine Einstellung zu etwas ist eine psychologische Tendenz, die sich durch die Bewertung eines bestimmten Gegenstandes mit einem gewissen Grad an Zustimmung oder Ablehnung ausdrückt. So, klingt wieder kompliziert, ganz einfach mitgebracht. Welche von beiden Farben oder Formen ziehen Sie vor? Und jetzt haben Sie in Ihrem Bauch irgendeine Präferenz. Und genau das ist damit gemeint. Sie mögen entweder lieber den grünen Kreis oder das quadratische Rote. Jetzt sagen vielleicht einige, ja, also wenn das quadratisch jetzt grün gewesen wäre, dann hätte ich gerne das Quadrat. Das ist egal. Es gibt nur diese beiden Optionen und Sie haben sich tendenziell für eine entschieden. Und genau dieses, Sie haben bewertet. Vielleicht verbinden Sie mit Rot etwas Positiveres als mit Grün. Der andere, bei dem ist es genau umgekehrt und so weiter und so weiter. Je nachdem, welche Erfahrungen Sie eben mit der Farbe Rot oder Grün gemacht haben, werden Sie eine der Farben vorziehen. Und genauso ist es eben mit der Form. Und das ist ja jetzt ein unfassbar banales Beispiel. Wenn Sie jetzt mal an Menschen denken mit unterschiedlichen Kleidungsstilen, mit unterschiedlichen Stimmen, Ausdrucksweisen, Gestik, Mimik, je nachdem, welche Erfahrungen Sie mit Menschen gemacht haben, die ähnlich aussehen, ähnlich klingen, werden Sie eben diese Menschen tendenziell eher positiv oder eher negativ einschätzen. Das ist auch ganz normal. Das ist ein Schutzmechanismus. Damit wir erst nicht lange überlegen müssen, ist das tendenziell eine Gefahr oder ist das tendenziell keine Gefahr, sondern damit dieser Prozess sehr schnell abläuft. Das war früher sehr, sehr wichtig. Ist es zum Teil heute noch. Aber natürlich neigen wir dazu, dann in dem Falle vielleicht den einen oder anderen Menschen vielleicht in eine andere, in eine falsche Schublade zu stecken. Aber es geht jetzt gar nicht darum zu bewerten, wie etwas passiert, sondern erstmal zu verstehen, dass es passiert und wie es dann genau konkret funktioniert. Dann kann man es immer noch versuchen zu ändern. Viele unserer Einstellungen sind nicht offen sichtbar und manchmal sind wir uns selbst gar nicht bewusst, dass wir bestimmte Einstellungen haben. Also vielleicht wussten Sie gerade eben nicht, dass Sie eine Präferenz für einen grünen Kreis haben. Aber jetzt haben Sie das gerade festgestellt. Und so ist das eben manchmal ganz spannend, über sich selbst eben so Dinge zu erfahren. Unsere Einstellungen sind so etwas wie ein Kameraobjektiv, durch das wir die soziale Wirklichkeit betrachten. Also Sie gucken durch Ihre Kamera, durch Ihren Sucher und dann sehen Sie eben eine ganz bestimmte Art und Weise, wie eben diese Welt da draußen durch die Kamera und durch dieses Objektiv zu Ihnen kommt. Schauen wir uns jetzt einmal diesen Entstehungszyklus unserer Realität an. Und dazu habe ich Ihnen ein kleines Bild gemalt, das so aussieht. Wir fangen mal bei diesem Kreis an. Und zwar, wir haben eben gewisse Erlebnisse, aber auch Bedürfnisse und auch gewisse Ziele im Leben. Und mit diesen Erlebnissen laufen wir durch die Welt. Und das können Sie sich jetzt vorstellen, wie, indem wir in die Welt rausgucken, ist das ein Film, der abläuft. Und den projizieren wir eben jetzt nach draußen. Unsere subjektive Sicht auf die Welt. Das werfen wir an die Wand und färben damit natürlich diese Realität ein, mit dem, was wir eben wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen, wie wir Dinge bewerten und so weiter. Und aus diesem Bild wiederum gewinnen wir auch wieder, also beim Echolot wäre es, wir senden einen Ping aus und wir bekommen einen Ping zurück. Und genauso ist es eben mit dieser unteren Kamera gemeint, dort, also während oben der Play-Button gedrückt wird, also der Abspielknopf, ist es unten quasi, nehmen wir Dinge auf, record, also aufnehmen. Das heißt, wir suchen uns jetzt eben durch unsere Wahrnehmungsfilter die Bestätigung unseres Modells der Welt. Manchmal erleben wir Dinge, die, wo wir sagen, okay, das wusste ich gar nicht, oder ich lasse auch zu, dass sich gewisse Dinge, dass sich mein Weltbild verändert. Nur müssen wir das aktiv zulassen. Tendenziell suchen wir nach Bestätigung unseres Bildes dort draußen. Und daraus kreieren wir wieder unsere eigenen Erlebnisse, nämlich die Bestätigung. Und damit sind wir so in einem Kreislauf, der letztendlich immer gleich bleibt. Wir suchen nach Bestätigung, wir bekommen Bestätigung durch Filter und das bestätigt wieder unser Modell der Welt, womit wir wieder rausgehen. So entsteht letztendlich unsere Realität. Das heißt also, unsere Augen sind letztendlich, ich habe Ihnen das hier nochmal ausgeschnitten, vor allem dieses mit den beiden Kameras. Über unsere Augen nehmen wir also nicht nur Informationen auf, sondern wir projizieren auch unsere subjektive Modell, unser subjektives Modell der Welt auf die reale Welt da draußen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir immer wieder verstehen müssen. Das heißt, wir sehen nicht die Wahrheit da draußen, sondern wir sehen unsere Wahrheit, die wir ohnehin schon im Kopf haben, versuchen wir zu bestätigen. Wenn wir also, auch ein banales Beispiel, sollten wir auf eine Demonstration gehen, dann sehen wir, oder nehmen wir mal eine x-beliebige Demonstration. Und dann sehen wir die Polizisten, je nachdem, wie wir eben sozialisiert wurden, als ordnende Kräfte, die das alle so ein bisschen kanalisieren, an. Oder wir sehen die Polizisten als den Feind an, der uns darin einschränken möchte, die Demonstration zu erleben. Und mit diesem Bild, mit diesen zwei unterschiedlichen Bildern gehen wir da raus. Und jeder wird da seine Bestätigung finden. Der eine, der sagt, das sind ordnende Kräfte, wird eben freundliche Polizisten begegnen, wo er denkt, ja, guck mal, die stehen da und die ordnen das Ganze. Der andere, der sagt, das ist der Feind, der wird eben auch Dinge sehen, wo er sagt, oh, die Polizisten stehen da, die gucken aber ganz schön feindselig. Und das können sogar die gleichen Eindrücke in dem Moment sein. Sie suchen sich eben durch ihre Wahrnehmungsfilter genau das, was sie letztendlich sehen wollen. Und das kann man jetzt gut finden, das kann man weniger gut finden, aber es ist eben, wie es ist. Ein anderes Beispiel, was vielleicht jeder von Ihnen kennt, ist ein anderer Filter, den wir eben über diese Realität legen. Es ist einer der berühmtesten Filter überhaupt, nämlich es ist die sogenannte rosarote Brille in der Phase des Verliebtseins. Und letztendlich gibt es diese rosarote Brille eben in vielen Bereichen des Lebens. Hat der neue Chef Ähnlichkeit mit einem Menschen, mit dem ich mal große Schwierigkeiten hatte? Dann kann das zu Problemen führen. Kann, muss aber nicht. Wenn ich mir die Offenheit wahre zu wissen, es ist ein anderer Mensch, der damals, den fand ich nicht nett, aber er kann auch ganz anders sein, dann kann ich, weil mir diese Zusammenhänge bewusst sind, wie ich hier oben ticke, wie meine Software aufgebaut ist, dann kann ich das eben beeinflussen und eben gewisse Denkmuster oder auch Gefühle, Emotionen eben auch auflösen. Dem neuen Chef können wir dann zum Beispiel neutral entgegentreten und sachlich mit ihm arbeiten, ohne vielleicht an Onkel Gustav zu denken, dem vielleicht auch, als wir mal klein waren, vielleicht mal die Hand ausgerutscht ist, wenn kein anderer zugeguckt hat. Wenn der neue Chef genauso aussieht, dann ist das ein Muster, was mit der Arbeit im Grunde nichts zu tun hat. Wo wir aber eben, wenn wir das erkennen, wissen, woher vielleicht eine Antipathie vielleicht herkommt. Das Gleiche kann natürlich auch im positiven Sinne sein, dass wir manchmal zu positiv auf Menschen zugehen, die wir sehr, sehr positiv, sehr offen, sehr großzügig in Erinnerung haben. Das kann natürlich alles sein. Dieses subjektive Modell der Welt beinhaltet auch unser Selbstbild, also wie wir uns selbst sehen. In der Psychologie nennt man das Ganze dann Selbstkonzept. Und dieser Begriff bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Es ist ein Konzept, das wir von uns selbst haben. Sehe ich mich selbst eigentlich als wertvolles und liebenswertes Wesen? Halte ich mich selbst für klug, smart, humorvoll, teamfähig, führungsfähig, charakterstark, prinzipienorientiert? Oder eher das Gegenteil? Egal letztendlich, was Sie glauben, Sie werden langfristig Recht behalten. Denn es wird Ihre Sicht auf die Welt und entsprechend Ihre Wahrnehmung beeinflussen. Wenn Sie sich für smart, klug, humorvoll halten, werden Sie sich eher Dinge trauen, also eher vielleicht mal mutig sein, in der einen oder anderen Situation jemanden anzusprechen, als wenn Sie das eben nicht von sich glauben. Und aus diesem Ansprechen kann sich vielleicht etwas, eine Chance entwickeln, die Sie sonst vielleicht nicht hatten. Und daraus entwickelt sich vielleicht eine geschäftliche Chance. Und das wird Ihre Wahrnehmung entsprechend wieder bestätigen. Und genauso ist es, wenn Sie das nicht alles nicht tun, wird sich eben bestätigen, ja, es ist ja auch klar, ich bin ja auch nicht so schlau, ich bin ja auch nicht so smart und so weiter und so weiter. Und alles, was unsere Wahrnehmung beeinflusst, beeinflusst eben auch unsere Gedanken. Und was unsere Gedanken beeinflusst, beeinflusst unsere Handlungen. Und aufgrund unserer Handlungen wird ihre Umwelt entsprechend auf sie reagieren. Und auf mich eben auch. Und damit sehr wahrscheinlich genau das Bild von sich, das sie von sich selbst haben, bestätigen und das Bild, das sie von der Welt haben, bestätigen. Dieses Feedback aus der Umwelt bezüglich ihrer Person zusammen mit ihrem Selbstkonzept, also das Konzept, was sie von sich selbst haben, bilden dann im Wechselspiel ihre Identität. Also das, wo sie sagen, das bin ich. Und das schauen wir uns beim Selbstkonzept noch einmal genauer an. Die Definition vorneweg: Das Selbstkonzept ist eine dynamische mentale Struktur, die intrapersonale, also innere, oder interpersonale, also zwischenmenschliche Verhaltensweisen, also zwischenmenschliche, da fehlt eine Klammer, zwischen Verhaltensweisen und Prozesse motiviert, interpretiert, organisiert, vermittelt und reguliert. Dieser erste Punkt, der erste wichtige Punkt aus der Definition ist diese dynamische Struktur. Das heißt, Veränderungen an Ihrem Selbstkonzept können stattfinden. Also Veränderung ist möglich. Das hatten wir schon. Ich bin so oder ich bin nicht so. Das ist letztendlich Ihre Entscheidung, wie Sie sind oder wie Sie in Zukunft sein wollen. Und ich finde das erst einmal beruhigend, dass Veränderung möglich ist, oder? Denn Veränderung ist nicht nur möglich, sondern Veränderung findet permanent statt. Mal mehr, mal weniger. Der nächste wichtige Punkt aus dieser Definition ist intrapersonal. Also hier geht es um einen inneren Dialog, den Sie selbst mit sich führen. Und das ist keine Krankheit, dass wir mit uns selber reden, sondern es ist hochgradig, spricht für eine gesunde Psyche, wenn Sie das tun. Und das ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, auf den wir dann letztendlich im Modul 3 auch nochmal der Kommunikation intensiv eingehen werden. Denn es geht nicht immer nur um die Kommunikation mit anderen, sondern vor allem auch um die Kommunikation mit sich selbst. Und denn hier mit dieser Kommunikation mit sich selbst haben wir selbst den größten Hebel der Veränderung in der Hand. Denn letztendlich können wir jeden Tag selbst entscheiden, wie wir mit uns selbst reden. Also ich kann entscheiden, ob ich mich heute runtermache oder mit Sätzen wie zum Beispiel, war ja klar, dass du das nicht schaffst, oder hör endlich auf zu träumen und sei realistisch. Ob ich mit solchen Sachen mich einfach runterziehe. Und Sie, vielleicht kennen Sie solche Dialoge oder vielleicht denken Sie, das ist doch Quatsch, so mit sich umzugehen. Und da kann ich nur sagen, solche Dialoge werden viel, viel häufiger, häufig sogar unbewusst mit sich selbst geführt, als uns das selber klar ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie kommen in Ihrem Unternehmen in die Teeküche und wollen sich eine Tasse Kaffee nehmen, obwohl Sie ja jetzt wissen, dass das nicht das Beste für Ihr Gehirn ist. Aber nehmen wir mal trotzdem an, Sie möchten sich jetzt diesen Kaffee einfach gönnen. Und dann sehen Sie, die Kanne ist leer. So, und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wie reagieren Sie? Wie reagieren Sie darauf? Jetzt haben Sie letztendlich mehrere Möglichkeiten. Zwei meist verbreitete ist, dass Sie zum Beispiel sagen, war ja klar, dass das wieder mir passiert. immer, wenn ich mal einen Kaffee haben will, dann ist es immer leer. Na toll, wieso immer ich? Das ist eine Möglichkeit. Oder sie reagieren eben ganz anders, indem sie zum Beispiel sagen, gut, dann mache ich mir jetzt einen frischen Kaffee. Das mache ich sowieso am liebsten, weil wenn er ganz richtig frisch ist, dann riecht er noch ganz anders. Der ist dann nicht so abgestanden. Und die Zeit, während das so durchblubbert, ich mag dieses Geräusch auch so ganz gerne, habe ich mal eine Minute dafür Zeit, mal zu überlegen, was will ich heute eigentlich noch an wirklich Wichtigem heute eigentlich noch erledigen. Also nicht nur einfach vor sich hin arbeiten im Hamsterrad, sondern einfach mal kurz innehalten und sagen, was will ich eigentlich anders machen? Oder was will ich heute noch an wichtigen Sachen erledigen? So, Sie können auch sagen, Mensch, das dauert mindestens über 1, 2, 3, 4, 5 Minuten und ich nutze eine Minute davon für eine Kurzmeditation, schließe die Augen, vielleicht direkt vor der Kaffeemaschine, sodass es andere Kollegen nicht sehen und führe mir vor Augen, wofür ich eigentlich dankbar sein könnte und vielleicht auch dankbar bin. Für die Gesundheit, dafür, dass es meiner Familie gut geht, dafür, dass ich nette Kollegen habe, dafür, dass mir heute schon einiges gelungen ist und so weiter und so weiter. Da würden mir jetzt spontan 25, 30, 40 Sachen einfallen. Sie können aber auch das alles sein lassen und sagen, ich beame mich gedanklich an einen schönen Ort und atme tief durch. Vielleicht nochmal da, wo Sie Ihren letzten Urlaub verbracht haben, wo Sie was Schönes erlebt haben und lassen das alles nochmal Revue passieren. Als würden Sie sich ins Kino setzen und sich einen Film angucken. Vielleicht können Sie sich vorstellen, was Ihr Denken dann für einen Unterschied ausmacht. Ob Sie all diese positiven Aspekte oder einen davon eben wahrnehmen oder ob Sie sagen, immer ich, wieso und ach und schon wieder und und das ist ein kleiner Unterschied. Und wenn Sie das jetzt auf den ganzen Tag projizieren, oder auf die ganze Woche, wo Sie permanent entweder immer in dieses Lamentieren reinkommen, in dieses Beschweren, in diesen inneren Dialog mit sich selbst, dass Sie ja eh immer Pech haben und eh vom Schicksal vergessen wurden und immer die Last für andere tragen müssen. Oder ob das genau das Gegenteil ist. Das macht so einen großen Unterschied letztendlich aus in Ihrer Lebensqualität. Und unterm Strich kostet es Sie nichts, diese positiven Gedanken zu haben, denn die Ereignisse, die Sie erleben, die sind neutral. Und Sie bewerten diese Ereignisse erst. Und es ist letztendlich Ihre Entscheidung. Einige Komponenten des Selbstkonzeptes möchte ich Ihnen jetzt noch vorstellen. Also wie setzt sich dieses Selbstkonzept denn nun zusammen? Zunächst einmal haben wir Annahmen über unsere Eigenschaften, Motive, Werte und Fähigkeiten. Also keine Wahrheiten, sondern erstmal Annahmen. Und welche Annahmen wir treffen, hängt unmittelbar mit unserem Selbstwert zusammen. Und unser Selbstwert setzt sich aus den Bewertungen zusammen, die wir von uns selbst vornehmen. Also ob die dann positiv oder negativ sind. Und wie kommen wir zu diesen Bewertungen? Indem wir aus früheren Erfahrungen mit unserer Umwelt Rückschlüsse auf uns ziehen. Also wichtig, wir selbst nehmen diese Bewertung vor. Das heißt, wir können diese Bewertung auch ändern. Und hier steckt eben ein riesiges Potenzial für mehr Glück und Zufriedenheit drin. Vielleicht können Sie jetzt erkennen, warum ich immer sage, Persönlichkeitsentwicklung hat die größte Rendite. Aber mit dem Engpass, dass diese Rendite eben nachgelagert kommt und schwer zu einer konkreten Maßnahme wie einem solchen Seminar oder einem Coaching zugeordnet werden kann. Und das ist sehr schade, denn es hält Menschen dann zurück, in sich zu investieren, in ihre Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, weil sie nicht direkt eine Veränderung wahrnehmen können. Aber zurück zum Selbstkonzept. Welche Komponenten gehören noch dazu? Zum Beispiel unser Ideal-Ich. Und damit ist die Version von uns selbst gemeint, die wir am allerliebsten wären. Also wie würde ich am liebsten sein, wenn ich mich irgendwie selber im Konfigurator zusammenstellen könnte und dann eben so wäre. Und dieses Ideal-Ich kann uns manchmal ganz schön zu schaffen machen, weil einige von uns sehr hohe Idealvorstellungen von sich selbst haben und dann jeden Tag von sich selbst enttäuscht sind, dass sie auch heute wieder nicht all diese Vorstellungen erfüllt haben. Und das ist ein sicherer Weg, um seinen eigenen Selbstwert immer weiter zu reduzieren oder gar zu zerstören. Also überlegen Sie jetzt mal, wer wollen Sie eigentlich wirklich sein? Muss es der Top-Manager sein oder kann es nicht auch mit dem Konzept, oder können Sie sich vielleicht auch mit dem Konzept eines Genießers oder eines Lebenskünstlers anfreunden? Beides hat Vor- und Nachteile. Muss ich jeden Tag immer alle Idealvorstellungen von mir erfüllen? Oder reicht es nicht schon, wenn ich manchmal vielleicht einen Erfolg hatte, dass es schon ein erfolgreicher Tag war? Die nächste Komponente. Das mögliche Selbst. Hier gehen wir gedanklich in die Zukunft und malen uns die Veränderung unseres Selbstkonzeptes aus. Also ich als Führungskraft, ich in 5 Jahren als Vater, als Unternehmer, als Surflehrer, als Coach, ich als Experte für digitale Transformation oder ich als Power-Yoga-Experte oder. Davon kann es parallel in Ihrem Kopf auch verschiedene Selbste geben, also mehrere Teile. Denn nichts spricht ja dagegen, dass Sie beruflich eine Führungskraft und privat vielleicht ein Yogameister werden wollen und auch werden können. Diese Zukunftsvarianten sind sehr, sehr spannend, weil auch das letztendlich unser Leben massiv beeinflusst. Wenn Sie sich überlegen, dieses Zitat, unsere Lebensqualität heute wurde definiert aus unseren Gedanken in der Vergangenheit, dann bedeutet das ja jetzt, was wir jetzt über die Zukunft, über dieses Ziel denken, wird letztendlich diese Zukunft beeinflussen. Nächster Punkt, Überzeugungen, wie uns andere sehen. Ja, der soziale Spiegel. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der uns im Alltag viele Chancen ungenutzt verstreichen lässt. Ob damals beim Mädchen, das wir so gerne mochten, im Club oder in der Disco, je nachdem wie alt sie sind, bei der man dachte, die will sowieso nicht mit mir reden und es bringt überhaupt nichts rüberzugehen. Oder vielleicht im Umgang mit dem Kunden heutzutage, der mag mich nicht, meinen Kollegen mag der lieber, dann rede ich besser gar nicht mit dem. Oder im Verkaufsprozess, der kauft sowieso nichts. Das sind alles Überzeugungen darüber, wie andere uns sehen, obwohl das gar keine Datenbasis irgendwie hat. Das heißt, es sind auch nur Annahmen darüber. Ich kenne Menschen, die gucken manchmal, wenn sie hochkonzentriert sind, gucken sie hochkonzentriert aus ihrer Sicht. Für mich gucken sie gelangweilt oder abweisend. Das ist aber ein Unterschied. Wenn ich die Person dann frage, bist du gerade gelangweilt oder hast du ein Problem, also nicht ein Problem mehr oder habe ich dir irgendwas getan? Weil sie, nee, wieso? Ich bin nur gerade konzentriert bei der Arbeit. Es ist also nur eine Überzeugung, was ich glaube, was der andere gerade denkt oder wie der andere gerade drauf ist. Und so wie wir uns also selbst betrachten, hat eben das Auswirkungen auf unser weiteres Denken und Verhalten in der Umwelt. Und daher liegen wir hier so viele Möglichkeiten, an uns zu arbeiten und damit das Bild von uns, was wir selber von uns haben, und damit unser Denken und unser Handeln zu verbessern. Und damit letztendlich natürlich auch die Ergebnisse, die wir produzieren, auch die Ergebnisse als Führungskraft. Wenn wir denken, mein Team hasst mich sowieso, werden wir andere Ergebnisse produzieren, als zu sagen, Mensch, das sind alles interessante Charaktere, aber jeder bringt wirklich was Wertvolles mit und damit kann ich wirklich ein gutes Team formen und wir können gute Ergebnisse produzieren. Diese Ergebnisse werden anders ausfallen, wenn Sie so auf die Menschen zugehen. Unternehmen wie einzelne Mitarbeiter brauchen eine selbstbewusste Führungskraft. Das heißt, sie brauchen Unternehmen und einzelne Menschen brauchen Führungskräfte, die sich ihrer selbst bewusst sind. Und deshalb ist das hier nicht nice to have und auch so ein bisschen psychologische Hintergründe, ist ja ganz nett, kann man mal mitkonsumieren, sondern es ist essentiell wichtig, dass Sie wissen, wie Sie ticken, warum Sie ticken, was Ihnen wichtig ist und so weiter, wie Sie in die Welt rausgucken, was das überhaupt bedeutet, ob Sie diese Perspektive auch mal ändern können. Ein spannender Prozess, denn letztendlich werden Sie in diesem Prozess sich selbst erstmal richtig kennenlernen und je besser Sie sich kennen, desto bewusster können Sie auch Entscheidungen treffen, die zu Ihnen passen und zu Ihrem Selbstbild passen. Die Frage, die sich natürlich wiederum stellt, ist, was passiert, wenn wir etwas erleben oder selbst in einer gewissen Art und Weise handeln, das nicht im Einklang mit unserem Selbstkonzept steht. Und dazu kommen wir hier. Dann befinden wir uns in einem sogenannten konflikthaften Zustand, den jemand erlebt, nachdem er einer Information ausgesetzt worden ist, eine Entscheidung getroffen hat oder eine Handlung ausgeübt hat, die zum eigenen Selbstbild in Konflikt steht. Grafisch, ich bin großer Freund von einfachen Grafiken, deshalb hier auch nochmal eine Grafik dazu. Diese Konflikte kosten uns eine Menge Kraft und oft auch Zeit und gute Laune. Denn meine Handlung, die nicht zu meinem Selbstkonzept passt oder vielleicht auch eine Information, die jetzt von außen herangetragen wurde, dass ich irgendwas ausgelöst habe, das gibt mir so einen richtigen Hub in mein Selbstkonzept. Und das mag ich als Mensch nicht. Ich möchte, dass ich immer integer mit mir und meinem Selbstkonzept eben dastehe. Und wenn das eben nicht der Fall ist, kostet es Zeit, Geld, Kraft und vor allem auch gute Laune. Und jeder Mensch ist eben bestrebt, dies so schnell wie möglich wieder diesen konflikthaften Zustand aufzulösen. Und je besser Sie sich selbst kennen und je besser Sie Ihren inneren Dialog führen können, also mit sich selbst sprechen, desto weniger werden Sie in diese konflikthaften Zustände auch hineinkommen. Vielleicht stellen Sie auch fest, dass Sie die ein oder andere Einstellung zu gewissen Dingen oder Verhaltensweisen verändern möchten oder verändern sollten. Vielleicht, weil Sie festgestellt haben, dass diese Einstellung aus früheren Zeiten stammt, die heute sich nicht mehr so darstellen und verändert haben und ihre Verhaltensweisen sie nicht dahin bringen, wo sie aber gerne hin möchten. Dann stellt sich noch die folgende Frage eben, wenn ich das denn feststelle, dass ich etwas verändern möchte, wie tue ich das? Also wie kann ich meine Einstellungen verändern? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Wunsch, ob beruflich oder privat, der mit der Realität, ob beruflich oder privat, noch nichts zu tun hat. Das heißt, Sie haben also einmal einen Sollzustand, wie es einmal sein soll, und Sie haben im Moment eine Realität, wie es zurzeit ist. Und wir alle Menschen streben immer danach, die Realität so zu verändern, dass sie unseren Wünschen entspricht. Das also soll gleich ist. Ist. Also die Gleichung ist, soll ist gleich dem Ist-Zustand. Jetzt ist es so, wenn wir ein solches Szenario haben, dann können wir uns der sogenannten Erkenntnisse der Dissonanztheorie zunutze machen. Und diese Dissonanztheorie klingt auch wieder sehr kompliziert, ist aber letztendlich auf die wesentlichen Punkte ganz banal runterzubrechen. Und zwar ist es eben so, dass sie sich möglichst einreden, das ist die Bedingung 1, dass sie im Grunde keine Wahl haben oder nur eine ganz kleine Wahl. Und das entsteht dadurch, dass sie eben diesen Zustand, den sie anstreben, dass das eine absolute Notwendigkeit eben ist. Das ist nicht ein nice to have, also nicht so, ach ja, wäre schön, wenn und so weiter, sondern es ist eine wirkliche Notwendigkeit. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Natürlich wäre es schön, wenn Sie so gut Klavier spielen könnten wie jemand, der seit 20 Jahren intensiv übt und eben mit einem Konzert zum Beispiel spielen kann. Dann könnten Sie auf jedem Geburtstag könnten sich ans Klavier setzen und könnten dort ein paar Lieder spielen und alle würden Sie bewundern. Natürlich wäre das schön. Aber sind Sie auch wirklich bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Sind Sie bereit dafür, jahrelang, jahrzehntelang zu üben und die Zeit einzusetzen, die Energie? Oder wäre es einfach nur schön? Wäre es nicht einfach nur schön, richtig gut Golf spielen zu können, ganz schlank zu sein und so weiter und so weiter? Wäre es nicht einfach nur schön oder ist es wirklich eine Notwendigkeit? Das ist das, was ich mit diesem großen Wozu meine. Also diese Gründe, die wir brauchen, um gewisse Ziele zu erreichen. Und unsere Energie reicht eben auch nur, um ein paar wenige große Ziele zu erreichen. Deshalb müssen wir uns da eben überlegen, welche Ziele das denn wirklich sein sollen. Und wir müssen uns quasi in unserem Kopf klar machen, dass wir da keine Alternative, keine echte Alternative zu haben, beziehungsweise die Alternative ist so unattraktiv, dass es im Grunde keine wirkliche Alternative ist. Ja, also wenn Sie sagen, Führungskraft zu werden, ist für mich absolut notwendig, um meine persönliche Entwicklung, um meinem Charakter Ausdruck zu verleihen, um zu dem zu werden, der ich sein kann. Ohne eine Führungsaufgabe ist das nicht möglich. Dann ist das eine andere Energie, eine andere Wahlfreiheit, nämlich eine viel kleinere, als wenn Sie sagen, ja, Führungskraft sein, ja, warum nicht? Ja, das ist eine ganz andere Kraft dahinter. Und eben, wenn Sie eben sagen, ja, warum nicht, dann können Sie sagen, ja, es könnte aber auch was anderes sein. Sie könnten auch stattdessen ins Freibad gehen, anstatt sich so ein Training hier anzugucken. Das ist die erste Bedingung, die wir uns dazu nutzen machen können von der Dissonanztheorie. Kleine Wahlfreiheit. Die zweite Bedingung ist eine hohe Rechtfertigung. Und was ist damit gemeint? Die Abweichung vom Soll zu Ist müssen Sie in hohem Maße und konsequent vor sich selbst rechtfertigen. Warum müssen Sie das erreichen? Ja, also ich muss hier wirklich investieren. Ich muss aus meiner Komfortzone raus. Ich muss Zeit investieren und ich muss vielleicht auch Geld investieren und so weiter und so weiter. Damit ihr eben sagt, doch, aber ich will das machen und ich rechtfertige mich. Und zwar bis wirklich dieser Ist-Zustand hier oben angekommen ist. Das muss so sein, doch krieg deinen Hintern von der Couch hoch, anstatt wieder nochmal 3 Stunden Netflix dran zu hängen. Oder doch, du gehst am Samstag nochmal ins Büro oder setzt dich nochmal an den Laptop und arbeitest daran oder lernst die Vokabeln nochmal oder was auch immer ihr Ziel in dem Moment ist. Das ist so ein wichtiges Ziel, das musst du irgendwie erreichen, sodass eben genau der gleiche Effekt eben entsteht, dass dieser Zustand sich nicht verändert wird, nicht verändern lässt. Was ist das Gegenteil? Das Gegenteil zu beiden funktioniert wie folgt. Ja, ist ganz nett, aber hier ist es bequem und so weiter. Und je schneller Sie gucken können, wird dieser Zustand, dieser angestrebte Sollzustand, vielleicht auch ein Traum von Ihnen, wird immer weiter sich absenken, bis es auf der Realität angekommen ist. Und das ist die Art und Weise, wie Träume sterben. Und das können Sie eben vermeiden, indem Sie Ihre guten Gründe für Ihre Träume herausarbeiten, wo Sie wirklich sagen, ich will dieses Ziel erreichen und ich weiß warum. Und das, wie Sie es erreichen, das kommt immer automatisch hinterher. Die meisten Menschen achten immer zuerst viel zu viel darauf, ja, wie könnte ich das denn erreichen? Und beim ersten Mal, wenn Sie sich dann auf den Weg machen, dann ist häufig irgendwas, dieses Wie, das passt irgendwie gar nicht und dann zerbröselt dieser Plan komplett und Sie lassen es komplett bleiben. Aber wenn Sie ein starkes Warum haben, das Wie noch nicht, aber das starke Warum, dann werden Sie sich erstens das Wie finden, zweitens sind Sie auf dem Weg flexibler und selbst wenn dann irgendwelche Steine bei Ihnen im Weg liegen, haben Sie immer die guten Gründe, um diese Steine einfach aus dem Weg zu räumen und diesen Weg weiterzugehen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel aus langer, langer vergangener Zeit. Und zwar, die biblischen Gelehrten wussten damals schon, dass man eben nicht darauf bestehen darf, dass die Menschen erst an Gott glauben, damit sie dann beten können, sondern eben, sie sollten erst beten und dann würde sich der Glaube an Gott eben schon einstellen. Und genauso ist es eben mit dieser Dissonanztheorie. Wir tun so mental, als hätten wir diesen Zustand manchmal schon erreicht und unser Handeln passt sich dann, also unser reales Handeln passt sich dann eben diesem Sollzustand dann an und dann ist es auf eines Tages so. Das Denkmuster, was bei diesen biblischen Gelehrten dahinter steckt, ist eben, dass der Mensch dann zu sich sagt, ich bete, also muss es ja einen Gott geben. Das ist irgendwie eine selbsterfüllende Prophezeiung letztendlich. Und genau das lässt sich eben in alle Bereiche des Lebens übertragen. Also ich verhalte mich so, wie eine Führungskraft sich verhält, zum Beispiel von der Verantwortung her, sodass ich mich schon wie eine Führungskraft fühle und ziehe dann diese Realität in mein Leben, dass ich dann irgendwann zu einer Führungskraft werde. Oder ich gehe die extra Meile in Form von mehr mitdenken, Ergebnisse liefern, Vorschläge machen und so weiter, weil erfolgreiche Menschen das tun. Und mit dieser Logik erkläre ich mir selbst, also bin ich ein erfolgreicher Mensch und werde immer mehr zu einem noch erfolgreicheren Menschen. Das sind also Art und Weisen, wie wir uns mit uns selbst kommunizieren, wie wir uns selbst Dinge erklären und unser Denken auf eine ganz neue Ebene heben, nämlich da, wo wir letztendlich auch hinwollen. Wichtig ist dabei natürlich eben zu wissen, wo wollen wir denn überhaupt hin und warum? Die guten Gründe dafür. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für ihr Team. Sich selbst und den Mitarbeitern den Rahmen für Veränderung geben, kann man das dann eben nennen, dass sie eine gewisse Situation haben, den Ist-Zustand, und ein gewisses Soll, ein Wunschzustand. Und jetzt überlegen Sie mit Ihrem Team, wie können Sie durch Veränderung diesen Sollzustand erarbeiten. Und das funktioniert in Anlehnung eben an diese beiden Bedingungen dahin, dass letztendlich dieser Sollzustand die einzig brauchbare Alternative eben sein kann. Natürlich müssen Sie noch 2, 3 andere Alternativen haben, aber letztendlich müssen diese anderen Alternativen so unattraktiv sein, dass jeder im Team eben anerkennt, ja, das ist das Ziel, wo wir alle hinwollen. Und eine Alternative dazu gibt es nicht. Ob das Umsatzziele sind oder ob das Verhaltensziele sind, dass man eben sagt, wie wollen wir miteinander umgehen? Und außer anständig im Sinne von respektvoll, ehrlich miteinander umzugehen, da gibt es keine Alternative zu. Und die Alternativen sind nicht respektvoll umzugehen. Was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten? Das sind dann keine attraktiven Alternativen. Und wenn das eben so klar ist, dass eben auch Ihr Team diese guten Gründe verinnerlicht hat, dann saugt quasi der Sollzustand die Realität an. Durch das Verhalten, das dadurch entsteht bei den Teilnehmern, bei dem Team und durch das Handeln. Persönliche Veränderung ist allerdings eine Tür, die sich nur von innen öffnen lässt. Das heißt also, Veränderung können Sie nicht verordnen. Sie müssen die Leute wirklich unterhaken, müssen ihnen erklären, warum diese Veränderung wichtig ist. Und dann erst dann, wenn die bereit sind, mit ihnen in die gleiche Richtung zu gehen, dann funktioniert Veränderung. Anders funktioniert Veränderung nicht. Eine produktive Veränderung. Natürlich findet Veränderung immer dann statt, wenn Leute entlassen werden, wenn irgendwelche Unternehmen übernommen werden, Abteilungen zusammengelegt werden und so weiter. Das sind aber ganz viele Reibungsprozesse. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass erstmal Ihr Unternehmen, Ihre Abteilung so bleibt, aber innerhalb der Abteilung etwas verändert werden soll. Und dann ist das der Weg, wie Sie eben Menschen mitnehmen. Und wenn sich der Mensch aber nicht verändern will, warum auch immer, können Sie als Führungskraft der beste Coach der Welt sein. Sie werden diese Menschen nicht zur Veränderung bewegen können. Das ist deswegen auch wichtig zu wissen, weil Sie ansonsten irgendwann früher oder später anfangen, an sich selbst und Ihren Fähigkeiten zu zweifeln. Und das wäre sehr schade. Schließlich werden Sie viel Zeit mit diesem Mitarbeiter verbringen und diese dann gegebenenfalls eben verschwenden. Weil wenn dieser Mitarbeiter nicht will, dann will er eben einfach nicht. Und diese Zeit fehlt ihm dann eben bei anderen Mitarbeitern, die auch gefordert und gefördert werden möchten und die vielleicht sogar sehr, sehr viel bereiter sind, eine Veränderung mit ihnen zusammen zu gehen. Warum sich Menschen auch bei guten Gründen, die sie herausgearbeitet haben, dann nicht verändern wollen, das ist eine gute Frage. Gute Gründe sind meistens Ursprung unseres Verstandes, aber wenn wir in den Untiefen des Unbewusstseins auf Glaubensmuster treffen, die sich da irgendwie verfestigt haben, die den Menschen aber nicht bewusst sind, dann stehen da Gründe wie, also dann stehen da eben diese Glaubensmuster fest, die Ratio nichts unternehmen kann. Also es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich weiß, dass das Richtige auch für mich wäre, aber ich kann nicht. Und da gibt es gewisse Ängste, die sich einfach so tief reingefressen haben, dass es nicht anders geht. Ich vergleiche das gerne mit so einem Schiff. Da haben sie den Kapitän auf der Brücke und den Schiffsmeister im Maschinenraum. Und der Kapitän legt eben den Steuerhebel auf volle Kraft voraus. Und wenn jetzt aber der Schiffsmeister unten im Maschinenraum das nicht umsetzt und auf die Maschine ummünzt, umlegt diese Befehle, dann passiert gar nichts. Da kann der Kapitän oben auf der Brücke noch so sich in Rage reden oder sonst wie, wenn der Maschinenmeister unten nichts tut, dann passiert auch nichts. Und wenn Sie so wollen, ist der Kapitän auf der Brücke so unser Bewusstsein. Wir wissen, was wir alles wollen, wohin wir wollen, warum wir was wollen. Aber unser Bewusstsein ist der Maschinenmeister. Und wenn unser Bewusstsein das nicht akzeptiert, diese Gründe, oder andere Gründe hat, oder irgendwelche Glaubensmuster oder Ängste hat, wo sie sagen, bis hierhin und nicht weiter, dann wird sich dieses Schiff und damit eben auch ihr Handeln und Verhalten nicht verändern. Und da ist es eben dann interessant, mal eine Ebene tiefer zu gehen und sich diesen ganzen unbewussten Prozessen, diesen ganzen unbewussten Ängsten eben mal zu nähern. Eine sehr, sehr effektive Methode ist da zum Beispiel die Hypnose als Therapiewerkzeug, jetzt weit, weit weg von dem Thema Showhypnose. Und leider gibt es zu diesem Thema viel schädliches Unwissen, vielleicht auch Ängste, was da genau passiert. Aber mit diesem Werkzeug, wenn es denn seriös angewendet wird, können sehr viele Dinge aufgelockert werden, sodass Menschen eben mehr Handlungsvarianten dann wieder zur Verfügung haben und es ihnen leichter fällt, eben Veränderungen mitgehen zu können. Also scheuen Sie sich bitte nicht, die Unterstützung eines Coaches oder in Form auch eines Seminars, eines Therapeuten zu suchen oder anzunehmen, wenn Sie das Gefühl haben, irgendwas bremst mich hier, ich verstehe nicht was, irgendwie komme ich hier nicht vom Fleck, immer in der gleichen Situation, gibt es da so eine Sperre in mir, packen Sie es an, das Leben ist viel zu kurz, um mit solchen Restriktionen, mit solchen Hindernissen zu leben. Diese Hindernisse kann man auflösen und es wäre schade, wenn Sie das nicht tun, dann irgendwelche Träume dafür auf der Strecke bleiben. Das wäre sehr schade. Sprechen Sie sonst, wenn Sie bei Ihren Mitarbeitern auf sowas treffen, auch gerne mal unter vier Augen mit denen. Und wenn Sie das Gefühl haben, als Führungskraft dort alleine nicht weiterzukommen, fragen Sie Ihren übergeordneten Chef oder geben Sie Ihrem Mitarbeiter vielleicht mal den Tipp, da sich mal mit einem Coach an den Tisch zu setzen. Gut. Was Sie auch wissen sollten, ist einfach, persönliche Veränderung braucht Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und wenn Sie merken, dass Ihr Team in eine gewisse Richtung sich verändern soll, fangen Sie damit so früh wie möglich eben auch an. Zusammenfassend können wir Folgendes festhalten. Unsere Software, unsere Einstellung gegenüber den Dingen und auch gegenüber uns selbst bestimmt letztendlich also unsere Sicht auf die Welt. Unsere Sicht auf die Welt bestimmt unsere Gefühle, unsere Gedanken und unsere Taten. Ich habe Ihnen das grafisch nochmal aufbereitet. Aus den Emotionen, die wir so erfahren, die häufig auch unbewusst entstehen, das hatten wir in Video 2, entwickeln sich eben Gefühle, also erstmal Gedanken, die dann zu Gefühlen führen. Da haben wir festgestellt, dass wir das beeinflussen können. Aus diesen Gefühlen entwickeln sich dann Gedanken, aus Gedanken entwickeln sich Taten, aus Taten entwickeln sich Gewohnheiten, also Taten, die wir immer und immer wieder tun. Das ist dann eine Gewohnheit. Und aus unseren ganzen Gewohnheiten entwickeln sich unser Charakter und aus dem Charakter entwickelt sich dann unser Schicksal. Und an mehreren Stellen dieser Kaskade können wir eben eingreifen und uns verändern. Das ist einmal eben zwischen Emotion und Gefühl, dass wir eben schon andere in eine andere Gefühlslage kommen. Das ist einmal die Gedanken, die wir dann aufgrund eines vorhandenen Gefühls denken. Wenn die sich verändern, können wir auch Taten verändern. Wenn sich unsere Taten verändern, können sich auch Gewohnheiten verändern. Und mit veränderten Gewohnheiten kommen wir auch zu einem anderen Charakter. Und damit können wir dann auch unser Schicksal verändern. Und aus all diesen letzten Folien ergeben sich mehrere Erkenntnisse, die sich in zwei Zitaten hier sehr gut zusammenfassen lassen. Wir kreieren unsere Realität täglich selbst. Jeder von uns individuell kreiert seine Realität täglich selbst. Das muss man einfach einmal verstanden, nachvollzogen haben, um dann das Verantwortungspotenzial, was da drin liegt, zu erkennen. Das heißt, wir haben auch die Verantwortung für uns, für unser Leben, für unsere Mitmenschen, für unsere Mitarbeiter, das Beste aus uns zu machen, die Realität so zu formen, wie wir sie für sinnvoll und produktiv halten. Und es gibt da ein Sprichwort aus dem Buddhismus, der wie folgt lautet: Das Leben ist nicht gerecht, das Leben ist nicht ungerecht, das Leben ist. Und als ich diesen Leitsatz zum ersten Mal gehört habe, war es für mich erstmal sehr, sehr schwer zu akzeptieren, weil Gerechtigkeit für mich ein sehr hoher Wert ist. Aber letztendlich gibt es nicht überall auf der Welt, vor allem nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, unglaubliche Ungerechtigkeiten. Ja, die gibt es. Wenn wir das Konzept der Gerechtigkeit im Kopf haben, dann sehen wir auch überall Ungerechtigkeiten. Aber das Leben ist nicht gerecht. Ich meine, schauen Sie uns an. Es startet ja schon damit, dass wir in ganz unterschiedlichen Familien groß werden. Auch in unterschiedlichen Ländern. Also allein die Tatsache, dass wir in Europa geboren wurden, das unterscheidet uns ja schon massiv mit einer Geburt, meinetwegen in Somalia. Was für eine riesengroße Ungerechtigkeit. Und dann in der Familie selbst. Der eine wird mehr geliebt, der andere weniger. Der eine hat eine Familie, der andere hat keine Familie. Der andere, also vielleicht weil er adoptiert, also zur Adoption freigegeben wurde, weil er vielleicht als Kind schon irgendwie ausgesetzt wurde. Das gibt es ja heute auch noch. Oder er hat eine Familie, in der Bildung sehr wichtig ist, wo viel möglich gemacht wird, der andere aber nicht. Der eine wird geschlagen, der andere hat vielleicht eine zerrüttete Familie, der andere hat eine harmonische Familie. Im Berufskontext, der eine Mitarbeiter verdient mehr, der andere verdient weniger. Aber vielleicht auch aus ganz unterschiedlichen Gründen, die man vielleicht sogar nachvollziehen kann. Aber aus Sicht des Mitarbeiters, der weniger verdient, versteht das vielleicht nicht. Das ist auch aus seiner Sicht dann eine Ungerechtigkeit. Natürlich sollten Sie eine gute Argumentationsgrundlage haben, wenn Ihre Mitarbeiter, wenn Sie Führungskraft sind und Ihre Mitarbeiter unterschiedlich viel verdienen. Das ist ja klar. Aber ist es immer gerecht? Ist es immer ungerecht? Ist es weder das eine noch ist das andere? Meistens ist es auch noch darüber hinaus, außerhalb unseres Einflussbereichs, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen. Schließlich kann ich die Welt nicht retten und ich kann nicht allen Kindern in Somalia das Leben angedeihen lassen, was ich für ein Glück hatte in meiner Jugend. Das geht nicht, das kann ich nicht. Ich kann im Rahmen meiner bescheidenen Verhältnisse was tun. Aber ich kann da nicht die Welt retten und die große Ungerechtigkeit ausmerzen. Und was ist mit den Kindern, die nicht in Somalia geboren wurden, sondern in Dubai und dort irgendwie keine liebevolle Familie vorgefunden haben? Vielleicht geht es denen materiell besser, aber emotional, ich weiß es nicht. Ich weiß es schlichtweg nicht und ich möchte mir auch nicht anmaßen, das irgendwie zu beurteilen. Und deswegen nochmal ist dieses Zitat, vielleicht mögen Sie auch mal drüber nachdenken, aber dieses Zitat ebenso wichtig: Das Leben ist nicht gerecht, das Leben ist nicht ungerecht, das Leben ist. Schließlich können Sie nicht, kann ich nicht, Ihren oder ich meinen Mitarbeitern nicht das Urvertrauen geben, das in der Familie damals nicht aufgebaut wurde. Jemand mit wenig Selbstvertrauen wird tendenziell mehr Angst haben, Dinge zu riskieren und damit auch hinter seinen Möglichkeiten zurückbleiben. Denn auch da, das ist auch eine Art und Weise, das Leben zu sehen. Das Leben hat ein gewisses Risiko. Gewisses Risiko, mehr gewisse Dinge zu tun oder auch weniger. Ich kenne viele erfolgreiche Menschen, die das auch anders werten, dass sie, wenn sie gewisse Dinge nicht tun würden, die andere als Hochrisikosache einstufen, dass sie dann sagen, nein, es nicht zu tun ist das eigentliche Risiko. Also Sie sehen, die gleichen Reize führen zu komplett unterschiedlichen Interpretationen. Der andere Mensch, der vielleicht ganz viel Urvertrauen erleben durfte, geht ganz anders durchs Leben und erreicht aufgrund seines Mutes dann noch viel, viel mehr. Und ist das dann wiederum fair? Ist das gerecht? Nein, ist es vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist, können wir es ändern? Nein, wir können es nicht ändern. Was wir tun können, ist, dass wir die Menschen in unserem Team, die Menschen in unserem unmittelbaren Umkreis, ob Familie oder auch einfach im öffentlichen Raum, wo wir uns bewegen, dass wir fair mit diesen Menschen umgehen. Und da können Sie sich eben klare Kriterien zurechtlegen, wie ich das auch in Modul 1 mehrfach gesagt habe. Das können Sie tun. Und wie gesagt, nehmen Sie dieses Zitat mal mit, denken Sie mal drüber nach und schreiben Sie Ihre Gedanken dazu auf. Und damit kommen wir eben zur dritten Erkenntnis auf dieser Folie, und zwar so etwas wie die Wahrheit gibt es eben nicht. Das dürfte jetzt inzwischen klar geworden sein aufgrund unserer subjektiven Konstruktion der Welt, wie ich sie in diesem Video ausführlich dargestellt habe, wie das Ganze eben funktioniert, kann es so etwas wie die Wahrheit gar nicht geben. Und wenn wir das für uns einmal klar gemacht, wenn wir uns das einmal klar gemacht haben, dass es die Wahrheit nicht gibt, dann werden vielleicht auch einige Diskussionen auch etwas entspannter verlaufen, weil man kann sich die Argumente des anderen anhören, man weiß, es ist seine Sicht der Dinge. Man muss sie ja nicht akzeptieren oder immer alles abnicken, aber vielleicht kann man die ein oder andere dogmatische Diskussion auch da ein bisschen entschärfen. Den Satz, den Sie jetzt nochmal zu lesen kriegen, kennen Sie aus dem letzten Video. The map is not the territory, also die Landkarte ist nicht das Gebiet, es ist nur ein Abbild der Realität, es ist nur ein Abbild des Gebietes. Und diesen Satz habe ich im letzten Video schon ausführlich erklärt, hier nochmal als Erinnerung, es gibt nicht die Wahrheit, Sie haben einen Plan der Realität da draußen in der Hand. Und die Frage, die Sie sich stellen können, ist, kann ich mich mit diesem Plan gut im Leben orientieren, erziele ich die Ergebnisse, die ich erzielen möchte? Wenn ja, alles super, herzlichen Glückwunsch, machen Sie einfach mit diesem Plan in Ihrem Kopf weiter. Wenn das nicht der Fall ist, prüfen Sie, welche Teile des Plans Sie verändern möchten. Und diese Veränderung findet nur hier drin statt. Und damit kommen wir zur letzten Folie dieses Videos, wo ich mit der Frage schließen möchte, wo stehe ich? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Komme ich mit diesem Plan gut zurecht? Kommt aber auch den Plan, den mein Team eben in seiner Hand hat, gut zurecht? Denn wir haben letztendlich zwei Ziele. Das Ziel Nummer eins ist, sich selber besser kennen und verstehen lernen. Also wie ticke ich? Was ist mir wichtig? Wie funktioniert? Wie sieht meine Landkarte aus? Was ist daran gut? Was ist daran produktiv? Das ist das eine und ist ja eigentlich schon eine Lebensaufgabe an sich, sich selber besser kennenzulernen und auch verstehen zu lernen. Aber als Führungskraft dienen Sie ja auch anderen Menschen und damit kommt eben das Ziel 2 noch dazu, die einzelnen Mitglieder des Teams besser kennen und verstehen lernen. Da gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Im Modul 1 habe ich Ihnen bereits dazu eine Übung im Meeting mit an die Hand gegeben, die zum Beispiel die Frage umfasst, wie wollen wir miteinander umgehen, welche Meetingkultur wollen wir aufbauen. Das sind so ganz kleine Teamübungen, die letztendlich ganz viel erreichen können. Fangen Sie mit solchen kleinen Übungen im Alltag Ihres Daseins als Führungskraft an, um ins Gespräch zu kommen mit Mitarbeitern. Wir werden im dritten Modul ganz viel auch über die Selbstoffenbarungsebene bei der Kommunikation sprechen. Dort geht es darum, dass bereits in der Kommunikation, also im Gespräch, Sie auch viel über die Mitarbeiter lernen werden, was nicht direkt mit den gesagten Worten zusammenhängt, sondern insgesamt von Stimmungen, von Bedenken, von positiver Energie, zurückhaltender Energie, Ängste, aber auch Begeisterung und so weiter. Da können Sie also sehr viel lernen. Und dadurch lernen Sie Ihr Team besser kennen und auch die einzelnen Mitglieder des Teams besser kennen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem dritten Modul, die ich jetzt schon mal Ihnen kurz reinreichen kann, ist es, oh Wunder, hören Sie den Menschen einfach aufmerksam zu, und zwar so, als müssten Sie danach eine Prüfung über deren Argumente schreiben. Wenn Sie sich diesem Gedankenspiel mal hingeben, dann werden Sie sich wirklich wirklich wollen, es wirklich verstehen zu wollen, was der andere ihnen mitteilen will. Und da steckt so unglaublich viel drin. Und wenn Sie das verstanden haben, verstehen Sie diesen Menschen besser und können daraufhin auch viel besser gewisse Ängste ausräumen oder eben Dinge voranbringen. Das ist nur ein kleiner Ausblick, Modul 3. Also wenn Sie das schon verinnerlicht haben, dann haben Sie schon vielen, vielen Führungskräften sehr viel voraus. Hier in diesem Video ging es um unsere psychologische Software. Schauen Sie sich bitte nochmal die Arbeitsblätter zu diesem Modul an und machen Sie diese Aufgaben schriftlich. Ich wünsche Ihnen auf diesem Prozess oder während dieses Prozesses sehr viel Spaß und wir sehen uns dann hier im nächsten Video.